Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Radio. Ihr Radio.
Medien und digitale Kultur.
Ums Kino muss man sich immer Sorgen machen. Man hat sich im Übrigen auch immer ums Kino Sorgen gemacht. Es gab eine Zeit in den 20er Jahren, da war das die Top-Kunstform. Aber abgesehen von diesem Boom ist eigentlich immer irgendetwas auch als Konkurrent empfunden worden. Ich glaube, Kino ist sehr lebendig und ist auch sehr anpassungsfähig. Dass es natürlich schwierig wird, genauso wie es für die Musikindustrie im Moment schwierig wird, die Gelder zu akquirieren, die sie gewohnt sind, das ist eine andere Frage.
Wieland Speck war das, Leiter der Sektion Panorama bei der Berlinale. Das Kino und die digitale Revolution, das ist unser Schwerpunktthema heute. Passend zum Auftakt der Berlinale vor 2 Tagen fragen wir nach filmischen Formen jenseits des Kinos. Wir schauen uns Machinimas an und fragen nach den Vorteilen des interaktiven Kinos. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur, am Mikrofon mit Katja Bigalke. Außerdem sprechen wir in dieser Sendung über das schlechte Image von Microsoft. Diese Frage stellt sich ja, wenn man sich die Proteste gegen den Übernahmeversuch von Yahoo anschaut. Und wir gehen auf eine erstaunliche Personalie ein. Erstmals übernimmt mit Matthias Müller von Blumenkron, nämlich ein Onliner, die Co-Chefredaktion eines bedeutenden Printmediums, nämlich des Spiegels. Nicht weniger erstaunlich ist die Musik von Pierre Henry, dem Urvater des Samplens. Den porträtieren wir heute auch noch. Vorher hören wir jetzt aber einen kurzen Ausschnitt aus »Das ist doch die Lyrik«, denn natürlich gibt es wie immer auch das Blockspiel der Woche und da geht es heute lyrisch zu.
Würde ich meinen, was, das ist doch die Lyrik. Und ist mir wirklich doch aufgefallen, wie wenig eigentlich, es werden zwar Gedichte abgedruckt und zitiert, aber sie werden wirklich nie sozusagen mal...
In ihrem Eigenwert werden sie nicht.
Sie werden überhaupt nicht als Gedichte auch mal sozusagen... Und sozusagen durchdekliniert, um es mal so chirurgisch zu sagen oder so kühl. Und das ist natürlich in so einem nicht möglich. Also beide, würden Sie widersprechen?
Breitband, Topic.
Forum Expand schafft vielleicht einen Ort für etwas, was noch keinen Ort hat, weil es sich jenseits dieser Genres Film und Festival und Kino bewegt.
So formuliert es Stefanie Schulte-Strathaus, Kuratorin des Forum Expanded, dem Berlinale-Forum für Videokunst, Experimental- und Underground-Film. Und es ist ja tatsächlich so, alle reden davon, die Filmindustrie stehe vor dem größten Umbruch seit der Erfindung des Spielfilms. Computer und Internet hätten die Sehgewohnheiten der Zuschauer längst so stark verändert, dass sie statt der klassischen Lean-Back-Haltung eines Films eben zurückgelehnt im Kinosessel oder auf der heimischen Couch längst auf neue interaktive Formen des Kinoerlebnisses zurückgreifen würden. Und trotzdem wird den neuen Kinogenres, die da entstehen, auf Festivals wie auch der Berlinale, nur wenig Platz eingeräumt. Stellt sich nur die Frage, warum? Was kann der interaktive Film wirklich? Markus Weber hat nach Antworten gesucht.
Es ist schon über 40 Jahre her, da lief auf der Weltausstellung in Montreal der erste interaktive Film der Welt. Die Kinozuschauer bestimmten per Knopfdruck den Fortgang der Handlung. Später wiederholten einige TV-Sender dieses Modell. Durchgesetzt hat es sich nicht. Inzwischen gibt es dank Computer und Internet ganz andere Möglichkeiten. Beginnt nun das Zeitalter des interaktiven Films? Schon wenn Joachim Sauter diese Frage hört, er ist Professor für Gestaltung mit digitalen Medien an der Berliner Universität der Künste, muss er schmunzeln.
Der interaktive Film, zumindest die Begrifflichkeit, ist ein Widerspruch in sich. Also Interaktion und Film, klassischen Film, wie wir ihn kennen, geht nicht zusammen. Das Wesen des Films ist Linearität, das heißt also Ununterbrechbarkeit. Da versucht jeder Regisseur, jeder Kameramann, einen Film nicht unterbrechbar zu machen, dass wir uns dann auch in diesen Film eindenken können und Identifikation mit der Geschichte, mit den Personen etc. aufbauen können.
Doch es ist nicht nur der Begriff interaktiver Film, der Sauter stört. Er glaubt, dass das ganze Konzept nicht funktioniert.
Es funktioniert eben aus diesem Grunde nicht, da wir als Rezipienten von Narration, also jemand, der jetzt eine sich Geschichte erzählen lassen möchte, eben nicht unterbrochen werden will. Also das will der Mensch nicht, das akzeptiert der Mensch nicht. Das ist in unserer physiologischen Gegebenheit eben eingebaut.
Interaktiver Film, alles Quatsch? Der Dokumentarfilmer und Medienkünstler Florian Thalhofer hat eine andere Ansicht. Thalhofer meint, dass sich die lineare Form, in der Filme erzählt werden, historisch so entwickelt hat. aber eigentlich auch ganz anders sein könnte.
Klar, was Aristoteles gesagt hat mit dem Spannungsbogen, wie man Geschichten macht, und naja, es war halt einfach eine blöde Idee. Also das ist nicht die einzige Art, eine Geschichte zu erzählen. Das macht schon Sinn für bestimmte Arten von Geschichten, aber das ist nicht die Art, wie man sich über die Welt unterhält und wie man die Welt verstehen möchte. Wenn man das so tut, dann macht man einen Fehler, man wird blind für ganz viele Dinge, die da sind. Und ich glaube, das kann man heute mit Computern aufbrechen. Man kann auf eine andere Art Geschichten erzählen.
Am Küchentisch erzähle niemand zweistündige Geschichten, erklärt Thalhofer. Da habe jeder 2 Minuten Zeit, dann sei der Nächste an der Reihe. Thalhofer hat ein Programm entwickelt, das dieser Kommunikationsform gleicht, das Korsakow-Syndrom. Zuerst läuft eine kurze Filmsequenz ab.
Ja, bitte?
Dann bekommt der Nutzer immer wieder mehrere Fortsetzungen angeboten und klickt sich so interaktiv durch den Film. So wie bei Thalhofers Arbeit 13. Shop, einer Dokumentation über ein Einkaufszentrum.
Am Wochenende gehen wir einkaufen. Wir parken neben dem Eingang des Centers.
Man hat einzelne Filmsequenzen, die werden verschlagwortet, und das System sucht sich dann auf Grundlage der Keywords einen sinnvollen Weg. Aber im Gegensatz zu, wie man früher interaktives Erzählen begriffen hat, da hat man in Wegen gedacht. Da hat man gesagt, okay, ich habe verschiedene Wege, die hier durch diese Story-Welt durchführen. Ich denke aber nicht in Wegen, sondern ich denke in Bezügen. Also eine Einheit gehört mit einer anderen zusammen.
Joachim Sauter, der Thalhofers Korsakow-Projekte als generative Filme bezeichnet, sieht in dem Konzept durchaus Vorteile, zumindest für den Informations- und Dokumentationsbereich. Da der Zuschauer den Film nicht zurückgelehnt konsumiert, sondern sich aktiv damit beschäftigt, könne er sich Wissen besser aneignen. Und es gibt noch eine weitere Stufe der Aktivität, nämlich dann, wenn der Nutzer selbst Inhalte schafft, zum Beispiel beim Remixen von Filmen. Dass diese Form bis jetzt in den Kinderschuhen steckt, habe einen einfachen Grund, sagt Stefan Kluge, Gründer des Open-Source-Filmnet-Labels VEB Film Leipzig.
Das Problem bisher war einfach immer, dass die Filme, die bekannt waren, unter einem normalen Copyright standen. Du hast also, wenn immer du was geremixt hast, warst du auf das Wohlwollen der Produzenten, der Labels angewiesen, nicht verklagt zu werden.
Doch inzwischen veröffentlichen immer mehr Künstler ihre Arbeiten unter freien Lizenzen. Kluge selbst etwa verschickt auf Anfrage eine Festplatte mit dem gesamten Rohmaterial seines ersten Films Route 66. Die Geschichte einer Reise in einem Schrottreifen 74er Cadillac über America's Highway.
Die Karre springt nicht an. Der Chef des Motors eilt uns mit seinem Mitsubishi zur Hilfe.
Im Moment arbeitet Kluge an seinem zweiten Film, bei dem es 4 verschiedene Soundtracks geben soll.
Du legst die DVD ein und dann siehst du 4 Clips. 4 Intros. Du siehst die Musiker beim Arbeiten in ihrer Atmosphäre so. Und je nachdem, wer deinem Geschmack vielleicht am ehesten entspricht, den wählst du aus. So, und wenn du den Film angeschaut hast, dann nimmst du vielleicht noch einen anderen Soundmann und dann wirst du erleben, höchstwahrscheinlich, dass der Film ganz anders wirkt plötzlich. Mit einem anderen Score drunter und anderen Effekten.
Natürlich müsste sich die Remix-Bewegung erst noch professionalisieren, sagt Stefan Kluge. Aber im Internet sei vieles möglich. Letztlich werde es nur eine Frage der Zeit sein, bevor die ersten Remixe auch kommerziellen Erfolg haben. Auch wenn es vielleicht noch 10 oder 15 Jahre dauert.
Wir haben das ja in der Open-Source-Software gesehen, dass das eben ganz viele Leute machen, plötzlich. Wahrscheinlich erstmal über viele Jahre hinweg im Low-Budget-Independent-Bereich, aber damit eben ganz viele Nischen abgedeckt werden. Und wenn das dann eben viele machen, könnte es natürlich auch ein sehr breiter Markt werden.
Markus Weber war das mit einem Beitrag über falsche Begriffe, das Korsakow-Syndrom und die Anfänge einer Remix-Bewegung. Interaktives Kino ist das eine, etwas anderes ist es, wenn Computerspiele zur Grundlage von Filmstoffen werden. Ego-Shooter wie Quake zum Beispiel sind ja digitale 3D-Welten, in denen der Spieler einzig und allein ein Ziel hat, nämlich in einer Welt voller Feinde zu überleben. Und das macht er natürlich, indem er so viele Gegner wie möglich umbringt. Während Kritiker hier vor allem die gewaltverbreitende Wirkung interessiert, nutzt eine weltweite Subkultur diese Spiele, um daraus neue, von den Regeln auch völlig unabhängige 3D-Animationsfilme zu machen. Diese eigentümliche Produktionsweise wird Maschinima genannt und könnte für das Kino der Zukunft eine durchaus wichtige Rolle spielen. Wie diese Zukunft aussehen könnte, darüber wollen wir jetzt mit dem Filmkritiker Eckhard Knörer sprechen. Der ist hier bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Knörer.
Hallo.
Vielleicht erstmal eine Begriffsklärung. Was bedeutet denn dieses Wort Maschinima eigentlich?
Das ist ein zusammengesetztes Wort.
Die Erklärungen und Legenden gehen ein bisschen auseinander, was die einzelnen Bestandteile besteht. Es gibt auf jeden Fall den Bestandteil Maschinen. Das bezieht sich auf die Herkunft der Machinima-Filme aus Spielumgebungen, Computerspielumgebungen. Es gibt den Bestandteil Cinema, das ist klar, weil was daraus entsteht, sind Filme im Cinema. Und dann gibt es den dritten Teil, dieses I, das nicht wirklich erklärbar ist. Das hat man mit Anime oder Animation erklärt, denn tatsächlich sind das ja Animations- und nicht Spielfilme, um die es sich da handelt.
Und seit wann gibt es Machinimas?
Das Wort und eigentlich auch den Sachverhalt selbst gibt es seit noch nicht mal ganz 10 Jahren. Also 1999 ist das Datum, das immer genannt wird.
Wie sehen Sie das denn? Also wenn man sich die anschaut, sind das eher Computerspiele oder schon wirkliche Filme?
Es ist nicht ganz klar, ob man die Frage überhaupt so eindeutig stellen oder beantworten kann. Es ist klar, dass es sich um eine Medienmischung handelt, Computerspiele auf der einen Seite, daraus werden aber Filme. Und es ist auch klar, dass die Logik der ganzen Sache keine des Computerspiels ist, sondern eine des Films. Also Computerspiel, das besteht sowohl aus Strategie als auch Adventure, Multiplayer und Actionspielen. Aber es ist ganz klar, dass weder der Produzent von Machinimas noch der Rezipient in irgendeinem Sinne dabei spielt. Wie beim Film schreibt der Machinima-Autor eine Story und Dialoge. Er inszeniert das Geschehen, nur dass das eben nicht in der Wirklichkeit, sondern in der virtuellen Realität stattfindet. Er schneidet das dann und legt die Dialoge und den Ton darunter. Und auch der Rezipient spielt dabei natürlich nicht, das ist keine interaktive Angelegenheit. Er bleibt immer passiver Beobachter des Geschehens, wie beim Film eben auch. Er sieht sich den Film an, er lässt sich, soweit das dann intendiert ist, vom Geschehen involvieren, greift aber eben nicht ein. Etwas Drittes sind Machinimas, etwas Drittes im Vergleich zu Kino und Computerspiel oder Film und Computerspiel sind Machinimas aber genau darin, dass die im Machinima gezeigten und entworfenen Welten natürlich eng an die Ausgangswelten der Computerspiele gekoppelt bleiben. Die Produzenten, die Regisseure, können zwar eigene Objekte und Grafiken in diese Welten einbauen, der Weltentwurf, die ganze Welt als solche, die Figuren, die möglichen Bewegungsformen, bleiben aber an dieses Spiel gebunden.
Das heißt, man erkennt schon immer, woher das kommt sozusagen.
Jeder Kenner des Spiels erkennt auf den ersten Blick, aus welchem Spiel das gebastelt ist.
Wie sieht das denn dann aus mit den Urheberrechten? Also das sind ja sehr, sehr teure und hochkommerzielle Produkte, diese Computerspiele. Kann man die einfach frei verwenden?
Bisher hat das im Wesentlichen so stattgefunden. Aber bisher war das vor allem eben auch eine Hobby- und Nerd-Szene. Die Professionalisierung hat jetzt eingesetzt, setzt ein. Einerseits ist es ja so, dass die Firmen durchaus an dem Werbeeffekt, den solche Fankulturen hervorrufen, interessiert sind. Das heißt zum Beispiel, dass die sehr beliebte Machinima-Serie Red vs. Blue, die auf dem Microsoft-Spiel Halo beruht, ausdrücklich die Erlaubnis bekommen hat von Microsoft, diese Serie weiter zu produzieren oder überhaupt zu produzieren. Andererseits kann gar kein Zweifel daran bestehen, dass kommerzielle Interessen vorhanden sind und dass es auch zu Copyright-Prozessen kommen wird. Also das ist nicht anders als in anderen Zusammenhängen, wo es um Found-Footage oder Remix oder Mashups geht. Sobald Gewinne zu erwarten sind, haben die Firmen die entsprechenden Interessen und machen sie geltend. Für künstlerische Machinima-Unternehmungen, die es inzwischen auch gibt, von denen es noch nicht so sehr viele gibt, ist auch klar, dass sie sich damit in dieselben Grauzonen bewegen werden, in der ähnliche Projekte in anderen Künsten sich heute auch schon bewegen, sei es Sampling oder Found Footage oder Remixes.
Mich würde mal interessieren, wie werden denn diese Filme gedreht? Also werden die überhaupt gedreht? Wie macht man so ein Machinima?
Ja, man begibt sich, oder anders, man fängt damit an, dass man ein Drehbuch schreibt und Dialoge dafür. Man entwirft Szenarien, auf denen beruht man diese Spiele dann, diese Spiele spielt, und aus den Spielszenen schneidet man hinterher die Filme als Filme zusammen. Das heißt, man spielt eigentlich dieses Spiel, aber immer nur in der Absicht, daraus hinterher einen Film zu machen. Und man nimmt diese gespielten Spielszenen dann auf. Dafür gibt es extra Software, teilweise von den Spielen selber. Es gibt aber auch Softwareprogramme, wie eines, das Fraps heißt, mit denen man das machen kann.
Und wo kann man solche Filme sehen? Werden die irgendwo gezeigt? Gibt es Festivals?
Es gibt inzwischen so eine Art Festivalszene, aber natürlich kommt die Kultur aus dem Netz und bewegt sich im Wesentlichen auch immer noch im Netz. Also es gibt auf der Website www.machinima.com sehr viele solche Machinima-Filme, die man sich da ansehen kann, ein großes Archiv. Natürlich findet man sie auch auf YouTube. Einzelne Festival-Erfolge sind inzwischen aber auch schon auf DVD zusammengefasst und als solche zu kaufen oder im Internet zu erwerben.
Der Filmkritiker Eckhard Knörer war das über Maschinimas, Filme, die auf der Grundlage von Computerspielen gedreht werden. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt Musik aus dem Netz mit Vivien Perkovic.
Breitband, Netzmusik.
Musik spielt in Filmen immer eine wichtige Rolle, aber in den sogenannten Bollywood-Filmen aus Indien ist die Musik ein zentraler Bestandteil. Immer wieder unterbrechen und interpretieren Musical-Szenen den eigentlichen Plot. Für Bollywood-Fans gibt es eine Riesenfundgrube im Internet. Bollyfm.net heißt die Seite, da kann man sich Filmtrailer ansehen und Bollywood-Soundtracks runterladen. Die sind dann oft von der romantisch-rührseligen Sorte.
की थी आरज़ू उसकी थी ये ही जुस्तजू उस हसीना में उसको मिले इश्क के सारे रंगों बू नौजवान की थी आरज़ू उसकी थी ये ही जुस्तजू उस हसीना में उसको मिले इश्क के सारे रंग उसने न जाना ये नादानी है वो रेत को समझा के पानी है क्यों ऐसा था किस लिए था ये कहानी है
Shanti Om, der Soundtrack zum gleichnamigen Bollywood-Film. Eine prachtvoll kitschige Liebesgeschichte. Aber aus Bollywood kommen auch Filme, die aus dem Genre-Klischee ausbrechen. In Lawrence of Punjab Present zum Beispiel. Da geht es um eine Talentshow im US-amerikanischen New Jersey. Und auch in die Musik werden Hip-Hop-Beats gemischt. I'm so sick of these new jacks with their old flows. My rhymes are like lyrical arrows unleashed from mythical bows. I run through the night screaming Jacte Raho, Jacte Raho. I have so much more. I'll cut filmy deals with Shekhar Kapoor from Mysore to Bangalore. My rhymes are like Rabindranath Tagore. All the old schoolers call me Maharaj. I pick up sweeties at Hotel Taj. I roll out with my boys 10 deep to a 50cc Bajaj. Bang my trash can like a doll all night and all day. Shut your mouth, put your hands in the air. Turn the light bulb, say bubbly. Everybody get on your feet, start moving to the sound. Drums mixed with sweet singing, it's time for y'all to get down. So hey, hey, na 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 na, hey. Listen to the toad beat, get up and jump around. Thugga 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 din da da, thugga 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 din da da. Thugga 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 din da da, thugga 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 din da da. Put your hands in the air. I'll show you real Punjaban beauties, the emperor of Bhangra, okay. Rocking the crown, the galactic force of the dole coming down. I'll bust a Bhangra cast tippity tap with a clean slap, and you'll say Khabardar, bam. From mystic places near and far, New Jersey, Birmingham, Haridwar, Amritsar, feel me? And I'll just laugh at you, hearty har har. Everybody get on your feet, start moving to the sound,
start moving,
drums make sweet, sweet singing, it's time for y'all to get down,
drums.
Jump around. Thug it, 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 th
Yeah. Red turban, sipping bourbon, and suburbans hear the call. From the bond while I was in Durban, through every super sprawl. For all the smooth Punjabis, we said, Tat Sri Akal.
Put your hands in the air and play some off and go. Stop your feet on the ground and break it down and go.
All of y'all cats. You know what I say? UK, NY, Bombay. Then on and on. Some roughnecks, roughnecks. Big Daddy Kane with a little dash of saffron. I thank Bhagavan. I'm like a Chakas intercontinental, subcontinental dada.
Props to Lawrence of Punjab.
It's a place to be with me, the BG, transcendent in all us three.
Auf unserer Webseite www.breitband-online.de gibt es die Netzmusik im Übrigen auch zum Nachhören und natürlich finden Sie dort auch die Links zu den entsprechenden Labels und Interpreten.
Breitband Besprechung.
Nichts wird im Silicon Valley derzeit intensiver diskutiert als Microsofts 45 Milliarden Dollar Übernahmeangebot an Yahoo. Jedermann hat eine Meinung dazu und meistens ist sie negativ. Auf Flickr, dem zu Yahoo gehörenden Fotoportal zum Beispiel, protestieren die User vehement gegen die drohende Übernahme und auch der Übernahmekandidat selbst sucht dringend nach einer Gegenstrategie. Warum diese Furcht vor Microsoft? Warum hat dieses Unternehmen einen so schlechten Ruf? Darüber wollen wir jetzt mit dem Internet-Experten Jörg Schieb sprechen. Guten Tag, Herr Schieb.
Hallo, guten Tag.
Warum ist Microsoft eigentlich so sehr an Yahoo interessiert? Was haben die, was Microsoft nicht hat oder nicht aus eigener Kraft entwickeln könnte?
Naja, Microsoft ist ja eigentlich eine Softwarefirma. Die sind darauf spezialisiert, Software für den Computer herzustellen. Das machen sie ja auch ziemlich erfolgreich, verdienen damit viel Geld. Aber die Musik spielt seit einigen Jahren nun mal sehr intensiv im Internet. Und Yahoo ist ein ganz klassisches, reines Internetunternehmen, verdient da sein Geld, hat gestartet mit einer Suchmaschine. Microsoft hat auch eine Suchmaschine, aber Yahoo ist die traditionsreichere und auch die erfolgreichere Suchmaschine. Nun ist die Suchmaschine allein nicht der springende Punkt. Yahoo hat, das haben sie ja eben schon angedeutet, auch sehr interessante Angebote, wie zum Beispiel das Bild, das Online-Fotoalbum Flickr oder viele andere Communities mit Millionen von Benutzern zum einen. Aber das Wesentliche ist, dass Yahoo auch relativ erfolgreich ist im Makeln von Werbeanzeigen. Und das ist das ganz, ganz große Geschäft, womit ja auch Google diese unglaublichen Milliardenbeträge verdient und wo Microsoft eben nicht reüssiert in den letzten Jahren. Die haben es immer wieder versucht, auch mit Werbung Geld zu verdienen und schaffen es nicht. Und Yahoo bietet nicht nur auf der eigenen Webseite Werbung an und kassiert dafür Geld von Werbetreibenden, sondern vermittelt diese Anzeigen auch auf Partnerseiten. Und das ist ein interessantes Geschäft, das Yahoo sehr gut beherrscht. Und da will und muss Microsoft einfach den Fuß in die Tür kriegen. Und deswegen sind sie an Yahoo interessiert.
Microsoft und Yahoo stehen ja für eine ziemlich andere Unternehmenskultur. Wodurch genau unterscheidet die sich?
Microsoft wird immer wahrgenommen als Unternehmen, das nur an Geld verdienen interessiert ist, weil eben die Software verkauft wird und das irgendwo auch so ein bisschen böse ist, weil auch oft die Marktmacht ein bisschen missbraucht wurde. Yahoo bietet alles kostenlos an und das wirkt natürlich erstmal sympathischer, klar. Aber Geld verdient wird da auch.
Wie hat sich denn dieses schlechte Image entwickelt und ist das begründet?
Das ist begründet in verschiedenen Fehlentscheidungen, muss man ganz klar sagen. In der Vergangenheit, Microsoft ist sehr schnell sehr groß geworden und hatte nahezu 100% Marktanteil bei PC-Betriebssystemen und hat diese Marktmacht einfach auch, muss man wirklich deutlich sagen, ausgenutzt. In der Vergangenheit, da haben sie nämlich an Hardwareherstellern herangetreten und haben gesagt, wenn ihr eure Computer mit Windows ausstatten wollt und sie hatten fast keine andere Wahl, dann müsst ihr auch andere Sachen von uns darauf installieren, zum Beispiel den Internet Explorer, zum Beispiel den Windows Media Player. Und da hat Microsoft wirklich versucht, mit seiner Marktmacht im Bereich Betriebssysteme andere Produkte, andere Geschäftsfelder zu besetzen. Und das war nicht in Ordnung. Das ist ganz klar. Da haben ja auch die Gerichte drüber entschieden und Microsoft musste da erhebliche Strafen zahlen, empfindliche Strafen zahlen, in Europa jetzt vor kurzem noch, aber auch in den USA. Und da kommt im Wesentlichen dieses Misstrauen her, weil Microsoft wirklich bewiesen hat, dass sie diese Marktmacht auch missbrauchen.
Meinen Sie denn, dass das überhaupt passt dann, also so zwei unterschiedliche Unternehmen wie Yahoo und Microsoft zusammenzuführen?
Ich würde sagen ja und nein. Also technisch, inhaltlich auf jeden Fall, weil Microsoft ist sehr, sehr erfolgreich im Bereich Smartphones. Sie haben es geschafft, das Windows-Betriebssystem in diese Handys zu übertragen. Und alle Leute sagen und alle Analysten sagen, im Bereich mobile Geräte, da liegt die Zukunft, da wird in Zukunft viel Geld verdient, auch mit Werbung. Yahoo ist extrem erfolgreich mit Werbung, habe ich ja schon erwähnt, aber eben nicht bei Mobilgeräten. Und das könnte man hier wunderbar zusammenführen. Das würde für beide Unternehmen eigentlich sehr viel Sinn machen. Google muss das erst versuchen. Google ist ja der große Konkurrent. Google ist erfolgreich mit Werbung, aber versucht gerade erst einen Fuß in diesen Mobilbereich zu bekommen. Was die Kulturen anbelangt, wird das natürlich sehr, sehr schwierig, weil die Firmen einfach anders ticken, weil die Mitarbeiter anders ticken und auch die Kunden anders ticken. Und das zusammenzuführen und das ohne Reibungsverluste wird nicht gehen. Das heißt, da wird auf jeden Fall, wird es da Ärger geben, weil einzelne Dienste beendet werden, weil Mitarbeiter gekündigt werden. Das wird eine ganze Weile dauern, das zusammenzuführen. Aufwendig und auch schwierig und schmerzhaft. Aber es gibt Bereiche, wo das absolut sinnvoll ist.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Google, darum geht es ja eigentlich, um nicht wirklich um Microsoft und Yahoo, oder? Mhm. Sondern es geht ja eigentlich darum, dass sich Microsoft gegen Google auch behaupten muss, sozusagen. Was ist denn da los?
Ja, ganz definitiv ist das so. Google hat es also wirklich geschafft, durch gute Geschäftspolitik, durch gute Produkte in den letzten Jahren zu einem traumhaften Marktanteil zu kommen von über 50% weltweit und in Deutschland über 90% aller Suchanfragen laufen hier über Google und das kann natürlich Wettbewerber nicht wirklich erfreuen, das ist ganz klar und deswegen verdienen die auch diesen großen Anteil des Werbekuchens und um da wirklich Paroli bieten zu können, muss man sich was einfallen lassen und das kann wirklich nur funktionieren, wenn man zwei große Firmen, wenn die kooperieren und wenn man versucht, diese Technologien miteinander zu kombinieren. Nur dann hat man eine Chance, gegen dieses überaus erfolgreiche Google anzukommen.
Unter Umständen werden wir also bald ganz andere Verhältnisse im Netz vorfinden. Herr Schieb, vielen Dank für das Gespräch.
Breitband, Medien und Meinungen.
Pietät mit den Opfern. Wegen des Brandes von Ludwigshafen mit 9 türkischen Todesopfern hat der SWR einen Tatort verschoben, der im deutsch-türkischen Milieu der Stadt spielt. Mit dieser Entscheidung nehmen wir Rücksicht auf eine große Trauergemeinde, deren Gefühle wir nicht verletzen wollen, erklärte der Intendant des Südwestrundfunks Peter Buttkust am Donnerstag in Stuttgart. Ansonsten hätte nach seinen Worten die Gefahr bestanden, dass der ursprünglich für kommenden Sonntag angesetzte Tatort völlig falsch verstanden werde. Die Folge soll nun am 6. April ausgestrahlt werden. SPD-Chef Kurt Beck hatte kurz zuvor empfohlen, den Film zu verschieben. Der SWR-Intendant erklärte dazu, »Wir sind uns unserer eigenen Verantwortung bewusst und brauchen in Sachen Pietät keine Nachhilfe von der Politik.« Blinde Flecken. Die deutschsprachigen Medien haben nach Ansicht der Initiative Nachrichtenaufklärung auch 2007 gesellschaftlich brisante Themen unter den Tisch fallen lassen. Das herausragende Beispiel aus dem vergangenen Jahr seien Gebührenabsprachen der 4 Handynetzbetreiber bei Anrufen in fremde Netze gewesen, urteilte eine Jury aus 18 Journalisten und Wissenschaftlern in Darmstadt. Auch über die Abneigung von Politikern gegen Ombudsstellen, Qualitätsverluste im Journalismus, fruchtbarkeitsgefährdende Chemikalien oder die Bundestagsdebatte über die Entschädigung für deutsche Kolonialverbrechen sei nicht oder kaum berichtet worden. Die am Institut für Journalistik an der Technischen Universität Dortmund ansässige Initiative recherchiert seit 1997 vernachlässigte Themen, um sie in die öffentliche Diskussion einzubringen. Sarko und die Journalisten. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hat die Online-Ausgabe des Magazins Nouvel Observateur verklagt. Wie Sarkozys Anwalt in Paris mitteilte, richtet sich die Klage gegen einen Artikel, in dem er über eine angebliche SMS des Präsidenten an seine Ex-Frau Cecilia berichtet wurde. Wenn du zurückkommst, sage ich alles ab, habe Sarkozy seiner Ex-Frau nur eine Woche vor seiner Hochzeit mit der Sängerin Carla Bruni geschrieben, hieß es in dem Artikel. Der Anwalt wirft der Online-Ausgabe unter anderem wissentliche Verwendung falscher Informationen vor. Interessanter ist wohl die Frage, wie die Journalisten überhaupt an eine private SMS des Präsidenten rangekommen sein könnten. Vielleicht hatte Sarko ja aus Versehen noch den Wahlkampfverteiler eingestellt.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur, zusammengestellt von Ralf Müller-Schmid.
Breitband. Off-Topic.
Eine weitere Nachricht diese Woche war: Stefan Aust, langjähriger Chefredakteur des Spiegels, wurde mit sofortiger Wirkung von seinem Amt beurlaubt. Seine designierten Nachfolger Georg Mascolo und Matthias Müller von Blumenkron treten so bereits jetzt und nicht erst 2009 ihr Amt an. Mit Blumenkron gehört zur neuen Doppelspitze der bisherige Chef von Spiegel Online. Ein Internetmann an der Spitze des gedruckten Spiegels. Das ist ein Novum in der deutschen Medienlandschaft. Wir sprechen darüber mit Horst Röper, Zeitungswissenschaftler und Leiter des Format-Instituts in Dortmund. Hallo.
Grüße Sie.
Kann man diese Doppelspitze als eine zweite Wahl bezeichnen? Vorher waren ja auch ein paar andere Kandidaten im Gespräch, zum Beispiel Klaus Kleber.
Ja, so gesehen sicherlich. Die erste Wahl war es nicht. Der Spiegel hatte sich ja zunächst eben für andere Personalien entschieden und interessiert. Aber die beiden jetzigen Bosse haben ja große Rückhalt, sowohl unter den Gesellschaftern als auch, und das ist ja beim Spiegel besonders wichtig, der Redaktion, also den Mitarbeitern des Spiegel, die ja die Mehrheitseigner sind.
Also eine gute Entscheidung.
Ich denke ja.
Was bedeutet denn dieser Wechsel von einem Internetmann in die Chefetage von einem Printmedium? Ist diese deutsche Medienlandschaft in Bewegung geraten dadurch?
Sicherlich hat das Internet die gesamte deutsche Medienlandschaft in Bewegung gesetzt, aber der Leiter der Online-Redaktion stammt ja aus dem Printmedium, also er ist ein erfahrener Printjournalist, ein Magazinjournalist. Insofern nicht neu, in der Tat ist neu. Bisher kannten wir den Weg immer nur von den Print- oder von den klassischen Rundfunkmedien hin zum Internet. Dass nun auch über das Internet Karrieren gemacht werden, ist neu, aber ich denke mal auch ziemlich singulär.
Sie würden nicht sagen, dass das richtungsweisend ist, also dass wir in Zukunft mit weiteren solchen Entwicklungen rechnen müssen?
Nein, ich denke schon deshalb nicht, weil die Online-Redaktionen ja in aller Regel viel, viel kleiner sind, also auch dass die Management-Erfahrung dort nicht so wachsen kann wie in den Printredaktionen. Der Spiegel unterhält ja eine sehr große Online-Redaktion, aber steht damit auch fast einzig im deutschen Markt.
Wie gleichberechtigt stehen denn heute Ihrer Meinung nach die Online-Dienste neben den Printerzeugnissen von den Verlagen?
Und die Printerzeugnisse sind natürlich immer noch das Kernstück, jedenfalls bei den klassischen Verlagen, die dann eben zusätzlich ins Online-Geschäft gegangen sind, weil sie eben auch noch den Löwenanteil des Umsatzes heute erbringen. Aber die Zuwachsraten im Online-Bereich sind ungleich größer als in den Printmedien. Das heißt also, tendenziell wird die Bedeutung der Online-Medien auch aus diesen Gründen, aus den finanziellen Gründen wachsen. In Bezug auf die Publika sind sie es bei vielen Printprodukten ohnehin schon geworden.
Herr Röper, vielen Dank für die kurze Einschätzung.
Breitband, Netzmusik.
Yes, we can. Das ist das Motto des US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Barack Obama. Das gleiche Motto gab es vor 20 Jahren schon mal, 1989, als Lied von den Artists United for Nature, eine All-Star-Band mit Chaka Khan, Joe Cocker, Brian May, Herbie Hancock und der deutschen Sängerin mit der spitzen Nase Sandra. Da ging es um die Rettung des Regenwaldes.
Yes, we can.
Seit gut einer Woche hat auch der US-amerikanische Politiker Barack Obama ein All-Star-Lied. Es heißt auch Yes We Can, geschrieben und gesungen von Will.i.am, von den Black Eyed Peas, Schauspielerin Scarlett Johansson, Rapper Common, Sänger John Legend, der Sohn von Bob Dylan macht auch mit und noch einige andere. Großartig angestrengt haben sich die Musiker allerdings nicht. Der Titel war ja schon da und dann haben sie auch einfach den Text abgeschrieben. Von Barack Obamas Rede, die er in New Hampshire hielt, nachdem er dort gewonnen hatte.
It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can.
It was sung.
It was sung by immigrants as they struck out to the distant shore, pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can.
Yes, we can.
It was the call of workers organized, women who reached for the ballots. A president who chose the moon as our new frontier,
and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land.
Yes, we can, to justice and
yes,
equality.
We can.
Yes, 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 we can. The opportunity and prosperity. Yes, we can. The opportunity. Prosperity.
Yes, we can heal this nation. Heal this nation.
Yes,
yes
we can
repair this world.
Repair this world.
Yes, we can.
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 Always remember that no matter what obstacle stands in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.
We
have been told we cannot do this by a chorus of cynics. It will only grow louder
and more disciplined.
We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope.
But in the unlikely story that is America,
there's never been anything false about hope.
Won't change, it's all gonna change.
I won't change, I won't change.
The little girl who goes to the public school in Dillon are the same as the dreams of boy who learns on the streets of L.A.
We will remember that there's something happening in America.
That we are not as divided as our politics suggest. That
we are one people.
That we are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story. With three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. 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 Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Yes, we can.
Vivian Perkovic war das mit der Netzmusik. Sie hören Breitband, das Magazin für digitale Kultur und Medien im Deutschlandradio Kultur.
Breitband Porträt.
Der französische Komponist Pierre Henry gilt als Pionier der elektronischen Musik. Vielleicht war das Konzert, das der 80-Jährige neulich in der Berliner Volksbühne gegeben hat, auch deshalb schon so früh ausverkauft. Vielleicht strömten die Besucher aber auch in Scharen in das Theater, weil dieser Mann versteht, elektronische Musik so zu machen, dass sie klingt wie handgemacht. Love Überland über einen Musiker, der fast manisch auf der Suche ist nach neuen Klängen und Geräuschen, um sie dann in völlig neue akustische Zusammenhänge zu stellen.
Cuisine konkret. So schön.
Cuisine konkret.
Ja. Die machen gerade Musik konkret da drüben. Die sind auch gleich fertig. Ja.
Wo Pierre Henry herkam, da wurde auch zunächst mal ordentlich geklappert. Musik konkret hieß das. Sein Lehrer Pierre Schaeffer hatte diese Entwicklung hauptsächlich angestoßen und die bedeutete, Musik aus konkreten, im Alltag vorgefundenen Geräuschen herzustellen. Das war revolutionär, das war anarchistisch, das war beängstigend. Pierre Schaeffer, sein Schüler Pierre Henry, stopfte dann nach und nach nicht mehr harsche Geräuschfolgen hintereinander, sondern manipulierte die Klänge, bis irgendwelche akustischen Traumgebilde entstanden. Vor allem deshalb wahrscheinlich sehen zumindest französische Techno-Freaks in Henry ihren Vorläufer. Dabei gehen doch die meisten DJs nicht vom vorgefundenen Klangmaterial aus, das sie wie Schrottkünstler musikalisch bearbeiten, sondern eher von ihrer Wundertüte Computer. Ganz anders ein auch elektronisch arbeitendes Ensemble, das tatsächlich klingt, als seien die beiden Musiker Henri-Schüler. Denn sie sägen und biegen und brechen zuvörderst an dem Klangmaterial, an den Geräuschen herum, die sie auf ihren Laptops gesammelt haben und aber auch mit eher archaischen Maschinen, mit Knöpfchen drücken oder Rückkopplung per Mikrofon selber erzeugen. Die beiden von Mouse on Mars.
Im Prinzip, als wir angefangen haben, unser Zeug zu entwickeln, da war eigentlich Pierre Henry oder die ganzen Musik konkret Leute, die standen da gar nicht sozusagen für uns Pate. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Das kam auch irgendwie erst später, wenn man versucht zu reflektieren.
Andy Thoma von Maus on Mars, sein Partner ist Jan Werner. Anfang der 90er im Kölner Raum entwickelten die beiden, inspiriert von Can und Kraftwerk und dem Zerlegen von Küchenschränken oder dergleichen, eine völlig eigene Musik, die unter Zuhilfenahme von Computern dann transportabel wurde.
Wir mochten also so Techno so wenig wie jetzt irgendwie den akademischen Bereich Musik konkret oder so. Ja, wir mochten das alles nicht. Wir mochten nicht mal Elektronik, obwohl wir mit vielen elektronischen Mitteln gearbeitet haben.
Sie stellen Erlebnisfelder her aus Geräuschen und Effekten. Früher mussten solche Erlebnisfelder von Hand aus 35.000 Tonbandschnipseln zusammengeklebt werden. Heute spielt der Rechner die Samples auf Knopfdruck aus. Für Loops, Bandschleifen muss man nicht mehr komplizierte Rollen auf Mikrofonständern im Raum platzieren und die Tonbänder in die passende mechanische Spannung bringen, damit sie endlos durchlaufen. Pro Loop ein eigenes Rollenständergehege. Der Rechner spuckt, je nach Prozessorleistung, beliebig viele Loops gleichzeitig aus. Aber vielleicht resultiert aus solchen Rechnermöglichkeiten bei manchen Kritikern und Musikern ein Denkfehler. Vielleicht ist sowieso diese behauptete Verwandtschaft zwischen Pierre Henry und Techno gar ein Missverständnis. Vor 4 Jahrzehnten nämlich hat Henry zusammen mit dem Herrn der Filmmusik Pop-Eleganz Michel Colombier eines der erfolgreichsten Diskothekenstücke hergestellt. Psyche Rock, Psyche Rock, bis heute eins der meistgesampelten überhaupt. Und damit, so scheint es, hat er selbst der Techno-Pop-Mischpoke einen Freibrief ausgestellt, ihn einfach ihrem tönenden Jahrmarkt einzuverleiben.
Ich glaube, der Witz ist auch, dass das, was man vielleicht unter dem Begriff Techno zusammenfassen würde, was gar nicht so viel mit der Technologie an sich zu tun hat, obwohl der Begriff das impliziert, sondern eher mit so einem mit einer Stilistik, also dass man sagt, wenn jetzt so eine Bassdrum durchläuft, dann ist es Techno. Aber das ist ja nichts, also eine Bassdrum durchläuft. dass mal eine Bassdrum irgendwo läuft, das bedeutet ja gar nichts. Ich meine, das hast du im Bierzelt und das hast du in. Das hat wahrscheinlich Pierre-Henri irgendwie letztes Wochenende auch gemacht, dass der mal irgendwie eine Bassdrum hat durchlaufen lassen. Für die jungen Leute macht er das ja manchmal.
Mixmaster sind sie in beiden Fraktionen. Die Techno-DJs wie auch Maître Pierre. Wenn er, wie neulich in Berlin, an einer Konsole steht und 98 oder sowas Lautsprecher dirigiert, von denen jeder eine im Computer gespeicherte Klangquelle wiedergibt, von Henri verfremdet, manipuliert und, ja, geremixt eben. Manchmal mit Bassdrum drunter.
Letztendlich macht man das, damit Leute, die tanzen wollen, halt ein klares Signal haben. Aber ob das jetzt so Techno ist oder vielleicht auch einfach nur so ein kulturelles Problem, dass man halt ab einer gewissen Komplexität irgendwie keine Lust mehr hat zu tanzen und denkt, man muss jetzt zuhören oder wie man da so konditioniert ist, das ist ja nochmal echt was ganz anderes.
Love Überland über Pierre-Henri, den Vater der elektronischen Musik.
Breitband, Netzmusik.
Wenn morgens die Bauarbeiter anfangen zu bohren, bevor man aufstehen muss, dann kommt schon mal schlechte Laune auf. Norman Hecht hat aus der Not eine Tugend gemacht und die Hammerschläge, das Dröhnen des Presslufthammers und das Pfeifen der Bohrmaschine aufgenommen, daraus ein Musikstück geschnitten und es hochgeladen auf haushaltsware.org. Das ist eine Musikplattform im Netz, auf der man diese Art von konkreter Musik finden und auch selber hochladen kann, solange sie wirklich nur aus Geräuschen besteht, die eben im Haushalt klingen. Norman Hecht musste da noch nicht mal selbst zu Topf und Kochlöffel greifen, er hielt einfach sein Mikro an die Wand. die Breitbandnetzmusik 8:30 a.m. nebenan, also halb neun morgens, von Norman Hecht haben Sie da gerade gehört. Und wo Sie noch mehr konkrete Musik nur aus Haushaltsgeräuschen finden können, das steht auf unserer Homepage breitband-online.de.
Vielen Dank an Vivian Perkovic für die Netzmusik.
Breitband. Blockspiel.
Sie können unter der Rubrik Blockspiel auf breitband-online.de ja eigene Beiträge hochladen, Reportagen, Klangkunst oder Kurzhörspiele. Jede Woche wird dann einer der eingereichten Beiträge hier in der Sendung ausgestrahlt. Diese Woche haben wir uns für Nocturne von Lucido entschieden. Auf keinverlag.de, der Seite für noch verlagslose Lyriker, wird Lucido als traumversessener Sprachtänzer bezeichnet.
Ein Salzsee hat er sich zu Staub gemacht, als hätte man ihn fortgeschickt. Ließ dir sein Kleid, als hülle mir den Atem in den Lungenflügeln. Als ich im Kronenfeld gestanden bin, die Sonne unterm Dach gefunden hatte, dein Minutenmund zerstickt und am Morgentau geschellt, wo ein Eskimo vom Sterben sang, als wir die Welt im Marsch umschritten und zwischen Taschenworten zweisam schürften, da pfiff ich ihm das Kratzen aus.
Nocturne war das von Lucido. Und das war auch schon Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur, heute mit Katja Bigalke. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Deutschlandrundfahrt. Vorher aber noch einmal Netzmusik, Tal C. Tal von Tal. Machen Sie's gut.
Thank you. Ah.